Wir wollen heute ein Wort Gottes aus dem Alten Testament zur Betrachtung nehmen und gehen von Psalm 135, Vers 4a aus. Und da heißt es, denn Jehova hat sich Jakob erwählt, soweit. Es ist wunderbar, wie Gott durch sein Wort zu den Erretteten reden kann und reden will. Und es ist notwendig, dass wir uns so vor dem Herrn verhalten, dass wir in den Zustand der Gemeinschaft mit dem Herrn kommen, dass er uns hineinführen kann, sein Wort unseren Herzen lebendig zu machen. Darauf kommt es an. Das ist Ausdruck der Gemeinschaft. Sein Wort uns lebendig zu gestalten. Denn sein Wort ist lebendig. Und sein Wort macht lebendig. Der höchste Ausdruck, dass wir mit dem lebendigen Gott Gemeinschaft haben, dass wir ewiges Leben empfangen, die wir an seinen Namen glauben. Wir wollen heute hineinschauen in einen Ausschnitt, in einen Sektor des Lebensbildes Jakobs. Und da wollen wir lernen und wollen in unseren Herzen aufnehmen und schlagen dann dazu das erste Buch Mose, der Genesis, auf, um die einzelnen Dinge besser zu verstehen oder nachzulesen. Die Erwählung eines Menschen allgemein hängt mit dem Plan Gottes engst zusammen. Mit einem jeden von uns, die wir ihm gehören, hat Gott einen Plan. Einen Plan, der sich in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott abwickelt. Gott hat auch einen Plan mit denen, die nicht errettet sind. Aber dieser Plan ist sehr begrenzt. Er reicht lediglich bis an die Bemühungen, zum Kreuz zu kommen. Aber wenn sie es nicht tun, bleibt ihr Plan Gottes unerfüllt in diesem Leben. Heute wollen wir etwas über den Plan Gottes mit Jakob hören. Der Lebensweg des Einzelnen ist wesentlich Bestandteil seines Planes mit uns. Eines jeden Lebensweg wird vom Umfeld beeinflusst. Und wir stehen demzufolge in einer Verantwortung vor Gott und betreffs des Planes Gottes mit uns. Je nachdem, wie wir uns verhalten, entstehen Prägungen dieses Weges, den Weg in der Gemeinschaft mit Gott. So wirkten auch auf Jakob und seinem Leben von ganz verschiedenen Seiten Aufforderungen ein, die wir heute betrachten wollen. So wird unter anderem Jakob ermutigt und aufgefordert, sein Elternhaus zu verlassen. was ja letztlich seine Heimat war. Und in frappanter Ähnlichkeit fand dies bei seinem Großvater Abraham auch statt. Die Aufforderung an den Patriarchen und Erzvater Jakob damals zum Verlassen seines Vaterhauses fand nachgenannt statt. Und wir wollen uns jetzt diese drei Dinge ein wenig einprägen. Von seiner Mutter, von seinem Vater, von Gott. Noch einmal, von seiner Mutter, von seinem Vater, von Gott, wurde er aufgefordert. Und da wollen wir jetzt hineinschauen, um diese Einwirkungen, die seinen Lebensweg prägten, zu erkennen, weil für uns große Nutznießung drin liegt, die Dinge zu verstehen. Erstens, von seiner Mutter Rebekka. Ich lese das 1. Mose immer nicht mit, sondern gebe nur Kapitel und Vers an. 1. Mose 27, 43. Zweitens, von seinem Vater Isaak, Kapitel 28, Vers 1 bis 2. Drittens, von Gott, Kapitel 28, Vers 15. Warum aus dem Elternhaus zu gehen? Sagt es Rebekka. Weil Esau ihn erschlagen wollte. Vers 42. Warum sagt es Isaak? Damit er kein Weib von den Töchtern Kanaans nehmen sollte. Vers 1. Denn Esau waren beiden Elternteilen, waren beiden ein Herzeleid. Kapitel 26, Vers 34. Warum sagt es Gott? Gott sagt es, damit er, Jakob, unter die Führungen des Herrn komme. Rebekka vertrat die menschliche Seite mit ihrer Äußerung. Isaak vertritt die geistliche Seite. Gott aber vertritt, was vertritt er? Seine Willensseite. Und all die Dinge wirken auf Jakob und seinem Weg, und damit in der Entscheidung, wie er sich verhält, in den Plan Gottes ein. Rebekka schickt ihn, den Jakob, zu seinem Bruder Laban nach Haran. Sie sagt, wörtlich, so steht's geschrieben, bleibe bei Laban, bis der Grimm deines Bruders sich wendet. Und sie fügt hinzu, dann will ich hinsenden und dich von dort holen lassen. Kapitel 27, Vers 45. Der Vater sagt, mache dich auf! Und das hing mit dem Erbsegen zusammen. Kapitel 28, Vers 3 bis 4. Jetzt geben wir Acht. Während die Mutter, ich hatte gesagt, oder es war gesagt, dass sie die menschliche Seite vertrat. Während die Mutter ihn zurückholen lassen will, übergibt der Vater Isaak bei seinen Worten den Sohn den Verheißungen Gottes. Das ist ein Unterschied. Ich hoffe, dass wir den erkennen. Damit ist Isaaks Wirken in dieser Sache praktisch erfüllt. Es heißt in Vers 5, und Isaak entließ Jakob. Punkt. Und Gott, was macht Gott? Er, Gott, spricht erst mit Jakob, als er unterwegs nach Paddan Aram war. Was sagt er? Und siehe, ich bin mit dir, sagt Gott zu ihm. Und ich will dich behüten überall, wohin du gehst. Und dann sagt Gott, ich will dich zurückbringen in dieses Land, denn ich werde dich nicht verlassen. Kapitel 28, 15. Gott erwähnt mit keiner Silbe das Ziel Haran oder Paddan Aram. Kein Wort. Warum wohl nicht? Weil die Aussagen der Eltern sowohl von der menschlichen als auch von der geistlichen Seite in Übereinstimmung mit dem Willen des lebendigen Gottes waren. Der Ort aber, wo Gott zu Jakob geredet hatte, war nach 28, Vers 19, Bethel, welches Haus Gottes heißt. Beachten wir, dass wir die Stimme unseres Gottes nicht hören, wenn wir uns im Hause und im Dingeltangel dieser Welt bewegen, sondern im Hause Gottes. Da redet Gott zu uns Menschen, zu dir und mir. Und wenn wir Gottes Reden nicht recht erkennen, dann sind unsere Herzen nicht im Hause Gottes, um von ihm Belehrung und Rede zu empfangen. Damit wird dieser Ort Bethel immer mehr zum Drehpunkt der Geschehnisse hier in der Geschichte auch Jakobs. Als sein Großvater Abraham in das Land der Verheißung viele Jahre zuvor kam, da ging er bis nach Bethel, so steht's geschrieben, Kapitel 12, Vers 8, und baute da selbst einen Altar. Und dann heißt es, und dort rief sein Großvater den Namen Jehovas an. Das ist kein Zufall, sondern Gottes Wegführung, sowohl mit Abraham als auch mit Jakob. Hier sehen wir, dass Abrahams Weg auch der Weg Jakobs war, von Gott her. Wie auch der Weg unseres Herrn dein und mein Weg sein soll. Deshalb sagt das Neue Testament, dass wir in seine Fußstapfen treten sollen. O, bewegen wir uns nicht in seinen, unseres Herrn Fußstapfen, dann laufen wir andere Wege, die der Herr nicht will und bestätigen kann. Und dies ist nach Mitteilung der Schrift das erste Mal überhaupt, dass Abraham den Namen Jehovas anrief. Vorher lesen wir das nicht. Und das hat Beziehungen, Und als er Abraham aus Ägypten zurückbrachte, als er zurückkam, da führte der Herr ihn wieder erneut nach Bethel, Kapitel 13, Vers 3 bis 4. Wo selbst er dann erneut an dem gleichen Altar den Namen Jehovas anrief. Der Altar steht in Verbindung mit Vergebung. Ein Altar steht in Verbindung mit Opfer. Wir sehen also, dass sein Weggang folgendermaßen verlief. Er ging von Beerseba aus nach Bethel, wo Gott ihm erstmals erschien, und von da aus nach Haran weiterzugehen. Wir steigen wieder ein. Rebekka, die Mutter, wollte ihn holen lassen, wenn Esaus Zorn sich gelegt hatte. Es kam nicht mehr dazu, weil sie vorher starb. Sieben Jahre hatte er gearbeitet für Rahel nach Übereinkunft und die Lea wurde ihm unterschoben. Er musste ein zweites Mal sieben Jahre arbeiten, damit er die Rahel wirklich hatte. Laban ließ ihn noch nicht weg, weil er Laban durch den Jakob Segen empfing in allem. Da musste er noch einmal sechs Jahre arbeiten für das Vieh, welches Gott ihm gesegnet hatte, dem Jakob. 20 Jahre war Jakob bei Laban. Und er schildert diesen Weg, wie er Tag und Nacht in diesen 20 Jahren im Einsatz war wegen Rahel, die er liebte von Herzen. In der Hitze des Tages und in der Eiseskälte der Nacht, sagt er Laban, habe ich gearbeitet. Isaak, der Vater, hatte den Jakob dem Herrn übergeben und sah ihn vor seinem Tode wieder. So sagt jedenfalls die Bibel. Wenn auch nur für kurze Zeit. Gott aber war es, in dessen Hand nun Jakob sich befand, denn der Herr hatte ihn zurückgeführt. Auch dann, wenn Gott die Eltern benutzt, und in den Plan Gottes, in den Plan Jakobs einsetzt, in letzter Konsequenz, hält nicht die Mutter und der Vater den Sohn, sondern Gott, der ihn auf rechter Straße gehen lässt um seines Namens willen. Betrachten wir nun den Lebensablauf darin, nämlich des Jakob. So war er als einer der Erzväter ein großartiges Werkzeug in Gottes Hand. Das müssen wir sagen. Wenn wir den Lebenslauf dieses Mannes untersuchen, da gehen einen serienweise die Augen auf. So viele Augen haben wir gar nicht, wie Gott sie uns auftut. Jakob hat schwerwiegende Fehler in seinem Leben gemacht. All diese waren aber überhaupt kein letztliches Hindernis, in dem Geheimnis Gottes zu wandeln. Jakob tat, was man ihm sagte, seitens seiner Eltern, es seien menschliche oder geistliche Ratschläge. Jakob nahm sie an und befolgte alles. Ein sichtbares Bild des Gehorsams der Erzväternschaft. Beachten wir, dass nicht die Erzväter den Bund gebrochen haben, sagt Gott, sondern gebrochen haben den Bund die Israeliten nach ihnen. Und weil der Bund mit Abraham nie gebrochen worden ist, konnte Gott immer wieder an den nicht gebrochenen Bund auch für Israel anschließen. Das ist der Segen des Gehorsams. Und weil Christus, der Erbsohn aller Dinge, gehorsam war bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz, dürfen wir die Ewigkeitsfrucht sein, die an seinen Namen glauben. Daher konnte Gott ihn für sein Werk gebrauchen. Jakob wollte gehorchen, nicht etwa wie der Samuel dem Saul sagen musste, Gehorsam ist besser wie Schlachtopfer. Merken wir uns das auch, weil das auch uns betrifft. Der Einfluss jedoch von Mutter und Vater und Gott ließen ihn das sein, und das Werden, was er hier war, wovon die Schrift redet, je gehorsamer ein Weg eines Menschen verläuft, desto klarer kann Gott zum Einzelnen reden. Je mehr Gott zu uns reden kann, umso mehr Segen der Nachfolge empfangen wir. Darum sollten wir an dieser Stelle uns selbst prüfen, inwieweit der Herr zu mir reden kann. Denn dort liegen im Bereich des Gehorsams meine Grenzen des geistlichen Lebens und der Nachfolge. Gleichso wie der Jabez, ein Mann des Alten Testaments, um die Erweiterung der Grenzen vor Gott bat, sollten auch dies wir tun, dass der Herr unsere Grenzen erweitern möchte. Denn wir unterliegen Einflüssen, die oft gar nicht gut sind und dadurch auch das Glaubensleben und den Plan mit einem jeden von uns bestimmen. Nachdem wir bisher Jakobs Vorwärtsgang besehen konnten, behandeln wir nun seine Rückführung in das Land Kanaan. Diese Rückführung nicht weniger gewaltig ist. Der Ablauf erfolgt auffällig umgekehrt wie beim Hingang. So wie bei der Ankunft in Paddan Aram sich Jakob Kapitel 29, Vers 13, dem Laban zuwendet, so beginnt die Rückkehr mit Laban. Erstens, da heißt es, nachdem Rahel den Josef geboren hatte, Kapitel 30, Vers 15, da sprach Jakob zu Laban, entlass mich. Das war die erste Äußerung Jakobs an Laban. Und fügt hinzu, dass ich an meinen Ort und in mein Land ziehe. Ich bitte, dass wir uns hier ein Stück Satz merken. Und zwar merken wir uns hier, dass ich an meinen Ort ziehe. Ich wiederhole, wir kommen dann noch mehrfach darauf, dass ich an meinen Ort ziehe. Zweitens, und Jehova sprach zu Jakob, kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft, und ich will mit dir sein. Kapitel 31, 3. Nachdem also Jakob geredet hat, entlassen zu werden aus der Hand Labans, redet Gott zu ihm. Drittens, daraufhin erzählt der Jakob den beiden Frauen, Kapitel 31, Vers 4, seinen Traum, in welchem Gott zu ihm geredet hatte, was wir in Vers 11 lesen und sagt. Der Engel Gottes sprach im Traume zu mir, Jakob! Und ich sprach, hier bin ich! Stellen wir uns mal diese herrliche Gemeinschaft vor. Wir haben ein ähnliches Wort bei Samuel, der als junger Mensch seinen Dienst an der Seite Elis aufnahm. Im Heiligtum, da redete Gott, Samuel! Er wusste erst nicht, was er damit machen sollte. Und er bedurfte der Unterweisung Elis. Er soll dann sagen, hier bin ich. Das sind wunderbare Zusammenhänge. Ach, wenn Gott uns ruft, dass wir doch nicht ausweichen möchten, sondern sagen sollten, Herr Jesus, hier bin ich. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Ob du diese Stufe schon erreicht hast, ob du sie erreichen willst, ob du sie eh und je erreichen wirst. Es liegt nur an uns, ob wir wirklich das alles hingeben, damit Gott sich verherrlichen kann. Und ich sprach, hier bin ich. Und jetzt redet Gott weiter, ich bin der Gott von Bethel. Das sind Aussagen. Hier stellt sich Gott vor, weil der Jakob nichts Besseres verstehen würde, ich bin der Gott von Bethel. Und erweitert, wo du ein Denkmal gesalbt und wo du mir ein Gelübde getan hast. Und jetzt kommt's. Nun mache dich auf! Ziehe aus diesem Lande und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Vers 13. Viertens. Da machte Jakob sich auf, Vers 17, nämlich aus Paddan Aram zu seinem Vater Jakob nach dem Lande Kanaan, Vers 18. Weil der Weggang Jakobs von Laban nicht ganz sauber war, obgleich er, der Laban, sich vorher nicht ordentlich verhielt, dem Jakob gegenüber, Kapitel 31, Vers 41 bis 42, kam es dazu, wie geschrieben steht in diesem Kapitel, Vers 21, und er, Jakob, floh. Und diese seine Flucht endete als Flucht auf dem Gebirge Gilead, aber als der Laban kam, im Frieden. Im Frieden. Gott hatte zu Laban geredet und hat gesagt, wehe du, ich verbiete dir zu Jakob weder Gutes noch Böses zu reden, wenn du dem nachsetzt. Der Laban, der wusste genau, worum es ging. Und dann lesen wir in Kapitel 31, Vers 45, und Laban zog hin und kehrte zurück an seinen Ort. Die Flucht geschah und endete im Frieden. Und dann erinnern wir uns, dass jemand auf der Flucht war vor einem Mörder, einem Despoten namens Herodes. Und er kam auch zurück aus Ägypten, unser Herr. Und man verwarf ihn. Aber das, was er hinterlassen hat, ist der Friede Gottes in unseren Herzen. Auf dem Wege von Beersheba, da floh er vorher schon vor Esau. Kapitel 27, Vers 43. Wo seine Mutter sagt, fliehe, hat sie gesagt. Aber auch diese Flucht vor Esau endete, wie wir das lesen, im Frieden. Im Frieden. Und Esau kehrte an selbigen Tage seines Weges, Kapitel 33, Vers 16, zurück nach Seir, das ist das Gebirge Edoms. Auf der Rückreise von Paddan Aram kommt Jakob, nachdem er den Laban losgeworden war in Frieden, zuerst im Lande Kanaan nach Sichem. Dieses Sichem war ein Ort und war die Stelle, jetzt geben wir wieder Acht, wo einst sein Großvater Abraham in Kanaan ankommend, Kapitel 12, Vers 6, an diesem Ort Sichem verweilte. Und genau dort sehen wir jetzt, aus Paddan Aram kommend, wie sein Großvater, den Jakob. Für Abraham, wie später für Jakob, waren es ganz harte Entscheidungen, die in Sichem zu treffen waren. Und jetzt gehen wir wieder in die geografische Seite. Sichem lag im Tal zwischen zwei Bergen. Auf der einen Seite Ebal, auf der anderen Seite Gerizim. Später führt auch Mose, als sie ins Land, bevor sie in das Land der Verheißung einzogen,
zwischen diese zwei Berge, Ebal und Gerizim. Und da waren auch die beiden Erzväter in ganz großer verantwortlicher Entscheidung. Die beiden Berge Ebal und Gerizim stellen Fluch und Segen dar. Beides liegt rechts und links des Weges, den auch wir über Sichem gehen. Und du magst entscheiden, wohin dein Herz sich neigt. Ebal dem Fluch oder Gerizim dem Segen Gottes. Damals zog Abraham von Sichem weg. Und zwar so lange, bis er in Ägypten war. Und dort in Ägypten in Sünde zu fallen. Und es ist kein Zufall, dass auch Jakob in Sichem mit seinem Hause weilt und dass danach, warum? Wegen der Dina, aber auch wegen Simeon und Levi, das ganze Haus Jakob unter Sündenschuld gerieten. Tja. Sowohl Abraham, sein Großvater damals, nach seiner Sünde in Ägypten, wie auch hier, nach der Sünde des Hauses Jakob, führt Gott beide aus der Schuld nach Bethel, dem Hause Gottes. Wie schwer wäre das Zeugnis geschädigt worden, wenn Abraham oder Jakob nicht zurück nach Bethel gekommen wären, zum Hause Gottes. Wir könnten heute in der Zeit der Liebe Gottes sagen, an die Brust Jesu, wie Johannes seine Erweisungen der Liebe des Herrn empfing. Das war das Haus Gottes von Bethel. Dieses Haus Gottes stand geistlich mit einer Opferstätte für Sünden zur Verfügung, welche Stätte der Altar ist. Nach Kapitel 13, Vers 1 kam Abraham aus Ägypten und so brachte er neben den Geschenken des Pharao, die gar kein geistliches Instrumentarium waren, auch seine Schuld mit. Kapitel 13, Vers 4. Und da sehen wir ihn zwischen Bethel und Ai, die Orte, die ganz dicht beieinander liegen. Die Fluren treffen sich dort. Und dann geht er zur Stätte des Altars. Und es heißt dort, und Abraham rief, er war aus Ägypten gekommen, daselbst den Namen Jehovas an. Um sündenlos zu werden, brauchen wir erstens eine Stätte mit einem Opfer. Symbolisch ist das hier der Altar. Zweitens brauchen wir einen vergebenden Gott, der hier mit dem Namen Jehovas angerufen wurde. Und nach der Sünde des Hauses Jakobs redet Gott zu Jakob in Kapitel 35, Vers 1 und spricht:
Und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, ziehe hinauf nach Bethel. Als der Jakob diese Worte hörte, da erschrak er. Und zwar sehr, denn nach 28, Vers 20, hatte er einstmals ein Gelübde getan, diesem Gott von Bethel, in welchem er sich jetzt vor Gott schuldig sieht. Gott von Bethel war ja der Gott, welcher das Gelübde von Jakob empfing, aber sein Haus im Gegensatz dazu wandelte. Die Aufforderung, nach Bethel zu gehen, war die Bestätigung vorhandener Schuld, vorhandene Schuld loszuwerden. Darin war der Weg des Jakob, der Plan des Gottes von Bethel. Worin der Erzvater gehorsam war, erfüllte er den Plan Gottes. Ist das nicht auch bei uns so? Denn auch wir ziehen in unserem Leben aus mit viel Sünde und Schuld. Und wenn wir zurückkommen, nicht nach Beerseba, nicht nach Sichem, sondern was unseren Leib betrifft, zur Erde. Wenn wir zurückkehren an unseren Ort, von dem wir genommen sind, bringt jeder von uns eine riesige Last von Sünde mit. Und jetzt kommt aber das Entscheidende. Wohl dem, ich wiederhole, wohl dem, der zuvor nach Bethel gekommen ist, dem Hause des Herrn. Denn unser Bethel ist Golgatha, der Stätte der Vergebung aller unserer Sünden. Dort, wo der Herr sich auf dem Altar opfern ließ, allein nur dort und nirgends anders empfangen wir Vergebung unserer Schuld und Sünde, bevor wir zum himmlischen Vaterhaus zurückkehren, wie einst der Jakob. Der Enkel Abrahams war ein großer Mann Gottes. Aber bevor jener Teil des Planes Gottes abschloss, wo es in Kapitel 35, Vers 27 heißt, und Jakob kam zu seinem Vater Isaak, zu seiner Mutter vermochte er nicht mehr zu kommen, weil Rebekka in Machpela, in jener Höhle begraben lag. Daher kommen wir nach Bethel, dem geistlichen Hause Gottes, zum Altar. Geschwister, und vergessen das nicht. Und wir verschieben das nicht. Und wir wollen es nicht auf die lange Bank bringen, bevor wir zum himmlischen Vaterhaus zurückkehren, was letztlich der Ort all derer ist, die ihm gehören.
Amen.